Es ist ein ganz schön heißer Tag, die Sonne brennt, also heute jetzt vielleicht nicht ganz, aber so wie gestern muss man sich's vielleicht vorstellen. Es ist brütend heiß in Ägypten und was macht man da, wenn man so einen heißen Tag hat? Man geht natürlich baden, ist ja klar. Man sucht die Abkühlung irgendwo, das kühle Nass und so geht sie baden in dem Gewässer, das halt gerade da ist. Da wir hier auch ein Gewässer haben, können wir es uns ein bisschen vorstellen. Dort damals war es der Nil. Und jetzt können wir die Szene so ein bisschen nachstellen. Da kommt also die Tochter des Pharaos und geht zum Nil. Gut, dass wir auch so eine Tochter des Pharaos hier haben. Die Tochter des Pharaos geht jetzt mal zum Nil und guckt mal so, wie das so ist in dem Nil und geht mal sich da ein bisschen frisch machen mit ihrer sicherlich seidenen Haut. Geht sie da rein und badet dann mal. Ja, sie geht schon rein und genießt die Frische. Und wie sie da gerade so in den Nil steigt und vom Wasser auf so ein bisschen ans Ufer guckt, weil als Pharaonentochter ist man natürlich selber im Nil und die anderen bleiben alle am Ufer stehen, da entdeckt sie was. Sie schaut, die hat da was entdeckt. Und dann ruft sie nach einer ihrer Dienerinnen, die da ist. Jetzt brauche ich eine Dienerin. Wer macht mal schön eine Dienerin? Ah ja, Heidi, komm. Heidi, deine Pharaonentochter hat dich da irgendwo, hat was gefunden. Sag mal, Pharaonentochter. Okay, die Dienerin sucht und sie guckt ein bisschen, was denn da die Pharaonentochter entdeckt hat im Schilf. Ah ja, und da entdeckt sie es auch. Hoppla, am Nil. Und sie bringt der Pharaonentochter, was sie gefunden hat. Und die Pharaonentochter kommt mal hier rauf. Ja, was da so alles im Nil zu finden ist. Was hast du denn entdeckt, Pharaonentochter?
A Baby.
Und sie guckt dem Baby, das sie da findet, in diesem Binsenkörbchen ins Gesicht. Oder zeigt mal ein bisschen, wie das Baby so da drin guckt. Das weint, das Baby. Und natürlich bekommt man als Pharaonentochter Mitleid, oder?
Ja, absolut. Das ist ja voll traurig.
Genau, dass da ein Kind ganz allein im Nil, im Schilf ausgesetzt ist. Was macht man denn mit dem Kind? Hast du eine Idee, was könnte man mit dem Kind machen?
Mitnehmen.
Allerdings ist das nicht ganz so einfach, denn du weißt ja, liebe Pharaonentochter, dein Papa, der Pharao, der hat nämlich ein Gesetz erlassen. Weißt du, was das für ein Kind ist? Erkennst du das hier?
Ja, das ist ein Hebräerkind.
Oh ja, und das ist ein Problem. Denn ein ägyptisches Kind hättest du vielleicht mitnehmen können leicht, aber ein Hebräerkind, da gibt es das Gesetz von deinem Vater, der Pharao, der das erlassen hat, weil er Sorge hatte, dass die Hebräer zu viele werden, hat er kurzerhand das Gesetz erlassen, dass man alle hebräischen Neugeborenen in den Nil werfen soll, dass die dort ertrinken. Jetzt weißt du, was du zu tun hast, liebe Pharaonentochter. Was machst du denn?
That's it.
Das kann man nicht machen. Die Pharaonentochter hat Mitleid. Und es ist schon ganz schön erstaunlich, dass sie sich auch gegen das Gesetz von ihrem Vater stellt und sagt, nein, ich will dieses Kind behalten, auch wenn es ein Hebräerkind ist. Und dann fragt sie sich, was macht man denn jetzt mit so einem Kind? Zum Glück musst du nicht lange überlegen, denn schon bald kommt da eine, will das auch jemand nachstellen? Eine, die da am Ufer stand, die Schwester von diesem kleinen Kind, die hat nämlich geguckt, was passiert mit dem Kind, das man da ausgesetzt hat. Und die macht einen Vorschlag, nämlich die sagt, hey, ich könnte doch eine Mutter suchen, eine, die gerade sowieso am Säugen ist, die könnte als Amme für dich das übernehmen und das Kind quasi säugen, solange bis es ausgesäugt, bis es groß ist, bis es abgestillt ist. Was sagst du dazu, Frau und Tochter?
Klasse, machen wir so.
Sehr guter Vorschlag. Also gut versorgt, gut gerettet. Darf das Kind mal hier einfach mal nachlegen in die Sonne, dass es noch ein bisschen trocknet und so. Vielen Dank dir als Pharaonentochter. Das Kind, das nimmt also die Miriam, dieses Mädchen, das da gewartet hat, nimmt also dieses Kind mit in seinem Binsenkörbchen und bringt es zu ihrer Mutter, zu Jochebed, so heißt die Mutter. Und die darf es dann noch eine Zeit lang versorgen. Solange bis es abgestillt ist. Man sagt, dass man damals ziemlich lang gestillt hat, vielleicht in dem Fall sogar absichtlich, besonders lang. Manche sagen, über 2 Jahre hat man damals dann gestillt. Auf jeden Fall, so eine gewisse Zeit durfte sie, die Jochebed, ihr eigenes Kind nochmal haben. Dieses Mal sogar bezahlt vom Pharao, weil die Pharaontochter immer auch noch der Miriam anbietet, dass sie natürlich das belohnt, dass die Amme dieses Kind stillt. Also mit Elterngeld vom Pharao darf sie jetzt ihr eigenes Kind verhalten. Ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn es auch nur für einen begrenzten Zeitraum ist. Für die Jochebed war die Schwierigkeit sicher vorher, vor dieser Geschichte. Wenn man sich vorstellt, man kriegt ein Kind und in der Zeit sieht man, dass es ein Bub ist, dann freut man sich erstmal gar nicht so arg. Ein Mädchen wäre kein Problem gewesen, aber ein Bub zu kriegen als hebräische Mutter heißt, sie muss eigentlich jetzt dem Gesetz nach dieses Kind in den Nil werfen lassen. Und was geht einer Mutter durch den Kopf, die sich Gedanken macht, was mache ich mit meinem neugeborenen Jungen? vor allem so ein schönes Kind, wie ich es habe, das kann ich doch nicht einfach in den Nil werfen. Und da fällt ihr diese Idee ein, das ist vielleicht fast eine Notlösung, dass sie es in dieses Binsenkörbchen packt und im Schilf aussetzt am Nil. Was bewegt die Mutter dazu, dass sie das tut? Na, vielleicht hofft sie, dass irgendwie das Kind gerettet werden könnte oder glaubt, dass das Kind gerettet werden könnte. Trotzdem, was für ein harter Moment, wenn diese Mutter ihr Körbchen da im Schilf aussetzt und weggeht und ihr Kind anderen überlässt. Vielleicht hofft sie, dass es ein bisschen so ist wie bei der Arche Noah, dass das Kind gerettet wird durch dieses Geflecht, wo es drin schwimmt. Und erstaunlicherweise ist im Bibeltext es so, dass das Wort, das bei der Arche Noah steht, ist genau das gleiche wie dieses Wort vom Binsenkörbchen. Ist beides mal das gleiche hebräische Wort. Dieses Binsenkörbchen im Nil ist tatsächlich sowas ein bisschen wie eine Arche Noah. Und deshalb haben wir es vorher in der Schriftlesung auch gehört. Natürlich wusste man damals, dass Noah gerettet worden ist aus den Fluten, aus den Gefahren der Wasser. Und es kann schon ein bisschen diese Hoffnung dabei stecken, dass wenn man sein Kind in dieses Binsenkörbchen, in diese Mini-Arche legt, dass es gerettet wird, so wie Noah gerettet worden ist. Liebe Gemeinde, an dem Punkt von der Geschichte möchte ich uns gern mit hineinnehmen in diese Geschichte. Wenn man Sorge hat, dass einem da was genommen wird, dass man was verliert, was man doch eigentlich gar nicht hergeben will. Das ist der Punkt, wo wir vielleicht auch ein bisschen anknüpfen können an dem, was die Jochebed da erlebt. Vielleicht hast du auch Dinge, die dir wichtig sind in deinem Leben, die du als schön ansiehst, so wie die Jochebed ihr Kind als schön ansieht, die zu dir dazu dazugehören, von denen du aber Sorge hast, dass sie dir genommen werden. Weil das eben nicht gewollt ist. Also bei uns ist es jetzt wahrscheinlich heutzutage nicht ein Kind, das nicht gewollt ist und das man irgendwie weggeben muss oder das sogar in den Nil geworfen werden muss oder irgendwie umgebracht werden muss. Aber es gibt durchaus heute auch, glaube ich, diese Sorge der Jochebed, dass man Dinge hat, wo man sagt, da verlieren wir gerade was. Was uns eigentlich wichtig ist, da wird uns was genommen. Irgendwie scheinen Dinge, die mir wichtig sind, nicht gewollt zu sein. Es können ja ganz unterschiedliche Dinge sein, zum Beispiel Gewohnheiten, die man im Leben sich so antrainiert hat, die einem selber gut tun, die einem wichtig sind, die auch uns als Gesellschaft gut tun und die man gerade so ein bisschen verliert. Wo man das Gefühl hat, da geht uns gerade was verloren, weil es irgendwie offensichtlich nicht gewollt ist. Dinge, die man früher gelernt hat vielleicht und wo man heute vermisst, da kann man dieses Gefühl haben, wir verlieren gerade was. Uns entgleitet da gerade was. Zum Beispiel zum Stichwort Höflichkeit kann man das erleben, ja. Es war doch immer klar, dass man höflich miteinander umgeht und im Moment scheint es gar nicht so gewollt und nicht so wichtig zu sein. Da guckt lieber jeder auf sich und dann geht diese Höflichkeit verloren und man sagt, ja, da verlieren wir gerade was Wichtiges, da entgleitet uns was. Wie können wir das denn retten? Ist vielleicht ein ganz ähnlicher Gedanke wie der von Jochebed, als sie ihr Kind in das Binsenkörbchen legt. Oder manche erleben es bei sich ganz persönlich, wenn sie Fähigkeiten, die eigentlich zu ihrem Leben dazugehört haben, Dinge, die man konnte, auf einmal nicht mehr tun kann, die einem verloren gehen, weil man nicht mehr stark genug ist, weil man vielleicht durch einen Unfall eingeschränkt ist. Dinge, die man loslassen muss, die einem das Leben so ein bisschen nimmt, die aber eigentlich man nicht loslassen will. Oder Werte, die verloren gehen in der heutigen Zeit. Da könnte man auch einiges aufzählen, wo man sagen, wir verlieren gerade Werte, die wir eigentlich nicht verlieren sollten. Die sind eigentlich wichtig für unser Leben, aber sie sind irgendwie nicht gewollt. Manche Dinge verlieren sich gerade. Wie können wir sie denn in ein Binsenkörbchen packen, dass wir noch was davon retten? Uns in der Kirche geht es übrigens auch so. Wir sehen gerade auch Fälle davon schwimmen. Wir sehen gerade auch, dass uns Dinge verloren gehen, die uns eigentlich wichtig sind. Wir werden uns in den nächsten Jahren damit beschäftigen müssen, welche Kirchen es überhaupt noch gibt, welche Gebäude man halten kann, wie man Gemeinde erlebt, wenn man weniger Personal hat, wenn man weniger Leute sind und so weiter. Da sehen wir gerade, dass uns was verloren geht, was uns eigentlich wichtig ist. Aber scheinbar ist es nicht mehr so gewollt. Und dann geht uns da was verloren. Und jetzt fragen wir uns, wie können wir das, was wir noch hier haben, was jetzt noch da ist, in das Binsenkörbchen packen, in der Hoffnung, dass es gerettet wird. Dass was bleibt. Dass Gott es durchführt. Auch da spürt man diese Sorge vor dem, was einem so entgleitet aus den Händen. Oder vielleicht waren es bei dir Beziehungen, die dir irgendwie aus den Händen geglitten sind, Freundschaften, die verloren gegangen sind, die dir aber eigentlich wichtig waren, aber dann waren sie nicht gewollt von anderen und auf einmal verliert man Freundschaften und man merkt, ich will es irgendwie erhalten, ich will es irgendwie retten, ich pack's in mein Binsenkörbchen und hoffe, dass was davon bleibt. Es gibt heute sogar tatsächlich Kinder, die nicht gewollt sind. In unserer Gesellschaft gibt es Beratungsstellen, die sagen, wenn dein Kind eine Behinderung hat, brauchst du es nicht antun. Und die beraten dahin, dass man es dann abtreiben lässt. Das ist zwar nicht so hart, wie das in den Nil zu werfen, aber so arg weit weg ist es auch nicht. Dass man sagt, wir wollen das halt gerade nicht. Und dann gibt es diese Empfehlungen. Obwohl einem doch selber wichtig ist, welches Leben Gott schenkt. Merkt ihr ein bisschen, dass man so ein bisschen ja schon anknüpfen kann an diese Geschichte, vielleicht auch gerade in unserer Zeit nochmal ganz neu das bisschen nachempfinden kann, was die Jochebed damals erlebt hat. Und trotzdem finde ich, dass unsere Geschichte eine ermutigende sein kann, wenn ich mir klar mache, dass sich das, was mir wichtig ist und worum ich mir sorge, das, was mir zu entgleiten droht, das kann ich wie in eine so eine kleine Mosearche hineinpacken, wie in so ein Binsenkörbchen packen und die Hoffnung mit hineinlegen, dass Gott sich darum kümmert. Manchmal muss man vielleicht wirklich was auch ein bisschen aus der Hand geben und dann aber darf man so wie die Jochebed sagen, Gott, ich brauche dich bei dieser Sache. Ich brauche dich hier mit dabei und ich brauche vor allem, dass du es bewahrst, das, was so wichtig für uns ist. Du kannst sogar Gutes schenken, dass Gutes daraus wächst, wo ich nur sehe, was mir gerade verloren geht. Diese Hoffnung darf man haben und diese Hoffnung ist das, was die Jochebed ja auszeichnet. Mit der Hoffnung legt sie den Mose in dieses Binsenkörbchen hinein und gibt ihn in den Nil und übergibt ihn ein Stück weit auch in Gottes Hand. Und Gott schenkt ihr das dann auch. Gott rettet Mose. Es ist wirklich ein bisschen so wie bei der Noah-Geschichte, dass Mose gerettet wird von dieser Pharaonentochter, dass aus dem Wasser gezogen wird, dass Gott einen ganz weiten Blick hat in dieser Rettungsgeschichte. Gott sieht weiter. Er sieht, was er mit dem Mose machen wird. Er sieht, was da für eine Geschichte gerade hier beginnt mit dieser Rettung. Und es ist ja wirklich nur der Beginn von dieser großen Geschichte der Befreiung vom Volk Israel aus Ägypten, die hier anfängt mit dieser Rettung von Mose im Binsenkörbchen. Wenn Gott den Mose rettet, dann tut er das nicht nur für die Jochebed. Und nicht nur, dass ihr noch ein bisschen Zeit mit diesem Kind geschenkt wird, sondern er tut es, weil er was Größeres sieht, weil er ein größeres Ziel hat mit diesem Mose, weil er weiter sieht, weil er die Errettungsgeschichte sieht. Da kommt noch so viel, was Mose erlebt. Das, was Jochebed noch gar nicht absehen kann. Und auch Miriam und Aaron können es nicht absehen, aber Gott sieht es schon, als er den Mose rettet aus dem Nil. Er ist Teil von Gottes großem Befreiungsplan. Und so bekommt Jochebed ihr Kind nochmal zurück, eine Zeit lang. Wie gesagt, vielleicht ungefähr 2 Jahre, länger ist es nicht. So lange bekommt sie ihren Sohn nochmal zurück, bevor er dann an den Hof des Pharaos gegeben werden muss. Das allein macht die Geschichte zu einer Ermutigung, wo wir erleben, dass wir Dinge verlieren, die uns wichtig erscheinen. Gott gibt uns Dinge jetzt noch zurück. Und ich glaube, dass gerade die Dinge, wo wir uns Sorgen machen, dass wir sie gerade verlieren, dass sie uns aus den Händen gleiten, dass uns da wichtige Dinge abhanden kommen, jetzt haben wir sie noch und jetzt gibt sie uns Gott auch noch in die Hand. Vielleicht nehmen wir diese Dinge mal so aus Gottes Hand, dass wir es so sehen wie die Jochebed. Die bekommt ihren Jungen eben nicht nur für sich und für ihr eigenes Glücksempfinden zurück, sondern sie bekommt ihn zurück, damit die Geschichte Gottes weitergehen kann. Damit Gott mit ihm seine Geschichte, seine große Geschichte treiben kann. Die Jochebed wird nicht mal die sein, die ihm den Namen gibt. Und auch der Vater Amram wird ihm nicht den Namen geben, sondern das macht die Pharaonentochter dann. Die wird ihm sagen, ich nenne ihn Moshe, ein Wortspiel, wo es darum geht, aus dem Wasser gezogen. Das sind die, die ihm den Namen geben. Sie, Jochebed, tut es nicht. Jochebed darf ihn eine Zeit lang noch haben, aber die Geschichte ist eine größere. Das wird auch nochmal sichtbar, wenn man guckt, wo dieser Mose nochmal vorkommt. Diese Mose-Rettungsgeschichte aus dem Binsenkörbchen, haben wir gerade schon gehört, kommt in Hebräer 11 nochmal vor, wo es auch schon gesagt wird, sie wird dann, bevor sie ihn in den Nil gibt, wird er 3 Monate aufgezogen und versteckt und danach bekommt Jochebed und Amram ihn zurück. Aber es gibt nochmal eine Stelle, wo diese Geschichte erwähnt wird, nämlich der Stephanus spricht in seiner Rede auch über den Mose und während an den anderen Stellen immer gesagt wird, dass der Mose so schön war, an unserer Bibelstelle hier im 2. Mose auch, da wird gesagt, dass er schön war, sagt der Stephanus im Rückblick auf diese Geschichte, er war schön für Gott. Vielleicht noch einmal ein besonderer Blick. Mose war schön für Gott. Er war nicht nur schön für seine Mutter. Er war nicht nur schön für seine Schwester und seinen Bruder, er war schön für Gott. Weil Gott was in dem sieht. Darum geht's, was Gott in dem Mose sieht, um die große Geschichte, die noch mal viel mehr sieht, als das, was Jochebed sehen kann. Und das ist das, was ich uns wünsche, in dem Gefühl, wo wir sagen, oh, da verlieren wir gerade was. Dass wir die größere Geschichte sehen. Dass wir sehen, was Gott uns jetzt gibt, um seine große Geschichte zu schreiben. Nicht nur, um uns noch was Gutes zu tun, sondern weil er eine große Geschichte mit uns schreibt. Eine große Befreiungsgeschichte. Er sieht womöglich, ganz sicher, weiter, wie wir sehen. Auch in dem, was uns gerade so abhanden kommt. Und deshalb sieh auf das, wo du dir Sorge machst, vielleicht die Fähigkeiten, die du jetzt hast noch. Und wenn es auch nur eine Zeit lang ist, sieh auf diese Dinge, die du noch hast und freu dich nicht nur für dich selber daran, sondern frag dich auch, wie kann das in Gottes großen Plan reinpassen. Da passen nämlich alle diese Dinge rein. Diese Fähigkeiten, die man noch hat, die Kräfte oder die Werte, die wir noch leben dürfen. Dass wir unseren Glauben bekennen dürfen, dass wir hier in der Öffentlichkeit stehen dürfen und Gottesdienst feiern dürfen. Das ist ein Geschenk, das Gott uns noch macht. Aber ich glaube, er tut es nicht nur für uns, dass wir uns daran freuen können, sondern auch, weil er was Großes damit vorhat. Und das zu sehen, das ist den Wunsch, den ich euch heute mitgeben möchte. Dass wir diesen Weitblick bekommen, dass wir erkennen, was für einen Glaubensblick man haben kann, auch in den Dingen, die uns gerade so vielleicht Sorge machen. Auch wenn du Kinder hast, dann sieh deine Kinder mal nicht nur auf sie, nicht nur den Blick, dass sie hoffentlich irgendwann mal sich selber finden, sich selber verwirklichen, ihren Weg gehen und im besten Fall dir als Eltern bis dahin auch noch gut tun. Ist natürlich alles schön und man darf sich freuen an seinen Kindern. Aber man kann auch auf seine Kinder vielleicht mal diesen Blick anwenden und sagen, was hat Gott eigentlich mit denen vor? Gibt es da vielleicht noch was viel Größeres, ein größerer Rahmen, in den auch meine Kinder gestellt sind? Und auf einmal sieht man nochmal anders hin. Oder wenn du gesund bist, dann kannst du dich freuen an deiner Gesundheit, aber du kannst auch fragen, was kann ich damit tun? Was kann Gott damit vorhaben, dass er mir Gesundheit schenkt als Teil seines großen Planes, seines großen Heilswerks? Oder wenn wir Sorge haben, dass uns der Wohlstand abhanden geht, dass die wirtschaftliche Entwicklung schwieriger wird, dass alles enger wird, die Geldbörsen müssen enger geschnürt werden, dann können wir doch auch drauf blicken auf das, was wir jetzt haben. Was uns jetzt noch gegeben ist, was uns jetzt in die Hand gegeben ist und aber dann nicht nur sagen, na, jetzt freuen wir uns jetzt dran, sondern wir fragen uns, was kann man jetzt damit tun? Was kann der Gedanke Gottes sein, dass er uns jetzt diesen Wohlstand noch schenkt in seinem großen Plan? Lasst uns von Jochebed lernen und dieses Binsenkörbchen als Hoffnungskörbchen sehen. Hoffnung, die über unser eigenes Denken hinausblicken kann. Da, wo du was in dein Binsenkörbchen gelegt hast, in dein imaginäres, persönliches Binsenkörbchen, da bitte Gott darum, dass er das in die Hand nimmt, dass er es in seine Führung nimmt, dass er dir das gibt, nicht nur für dich, was du brauchst, sondern das, was wirklich wichtig ist für das, was er vorhat. Und zum Schluss noch ein letzter Gedanke. So wie der Mose damals gerettet worden ist aus dem Binsenkörbchen, aus dem Nil, aus der Bedrohung durch das Gesetz vom Pharao, und eine Zeit lang noch bei seiner Familie bleiben durfte, so gab es noch einen, für den das ganz ähnlich galt. Als nämlich Jesus Christus geboren worden ist, war die Situation eine ganz ähnliche. Da gab es auch ein Gesetz, das all die Neugeborenen dafür gesorgt hat, dass die eigentlich umgebracht werden müssen. Und auch da hat Gott den Jesus gerettet mit einer Flucht nach Ägypten, ausgerechnet Ägypten. Jesus flieht mit seiner Familie und wird uns noch erhalten, weil Gott einen größeren Heilsplan mit ihm vorhat. Auch da sehen wir das, dass der Blick viel weiter geht. Jesus ist nicht nur nach Ägypten gegangen und gerettet worden, damit Maria und Josef noch ein bisschen Zeit mit ihm haben, sondern weil Gott einen Plan mit ihm hat, einen Heilsplan verwirklicht. Und vielleicht schauen wir auch so mal auf unseren Glauben, dass Jesus uns gegeben ist und dass dir dein Glaube gegeben ist, von Gott geschenkt. Aber nicht nur, weil es dir gut tun soll, nicht nur für ein bisschen Zeit, die du jetzt noch mit Jesus hier haben darfst oder die du in deinem persönlichen Glauben dich gut fühlen darfst, sondern weil er mit dir und mit deinem Glauben, mit dem, dass Jesus in dieser Welt ist, dass wir von ihm reden und dass wir ihn erleben dürfen, dass wir über ihn sprechen dürfen, dass wir Glaube leben dürfen, weil er damit einen großen Heilsplan verfolgt. Die große Befreiung der Menschen. Dann brauchen wir uns schon gar nicht mehr so viel Sorgen machen über das, was gerade scheinbar alles so bedroht ist und in Gefahr ist. Auf Gottes großes Ziel sehen, das zeigt uns, dass er das rettet, was nötig ist dafür. Und vielleicht braucht es da bei uns keine Pharaontochter und keinen kleinen Nil dafür. Vielleicht reicht für uns als Bild dieses Binsenkörbchen hier auf dem Altar und die Hülle, die ein bisschen ist wie ein Nil. Nehmt es mit in eure Gedanken, in euren Glauben. Amen.